Samuel, schön dich zu sehen mit einer Überraschungsfolge von Unicorn Ideas direkt aus der Sommerpause. Wie geht's dir?
Ja, gut. Für mich ist nicht besonders viel Sommerpause. Ich weiß nicht, warst du schon im Urlaub oder geht dir noch?
Nee, wir machen sehr wenig Urlaub dieses Jahr. Wir waren ja im Januar weg. Da haben wir auch ein, zwei Folgen, war ich in Südafrika, daraus aufgenommen. Aber der Sommer wir bleiben in Berlin. Wir machen mal einen Sommer in der Stadt.
Ja, ganz ehrlich, man muss jetzt auch einfach nicht in den Süden fahren. Ich meine, wer hat jetzt Bock, bei 40 Grad irgendwo in Italien zu schmoren? Also ich gehe noch nach Norwegen 2 Wochen im August, da freue ich mich drauf. Aber sonst, Berlin hat ja auch einiges zu bieten.
Ja.
Cool, aber ich glaube, wir haben eine pickepacke volle Folge von tollen Themen heute, oder?
Ich glaube auch, ja. Also wir hatten im Vorfeld gesprochen, wir wollten unbedingt nochmal eine Folge aufnehmen, obwohl wir noch Sommerpause machen eigentlich mit dem Podcast. Und ich wollte vor allem ein Thema mal zum Einstieg, ein kontroverses Thema mit dir zum Einstieg mal besprechen. Und zwar, hör zu.
Das macht immer Spaß mit dir.
Let's try. Also, fangen wir mal an. LinkedIn, du kennst es, ja? Das professionelle Social Network, klar, kennt jeder. Ist aus meiner Sicht ein Höllenloch geworden, denn die Anzahl an kalten Akquise-E-Mails, die ich und viele andere da bekommen, ist gigantisch. Ich finde mittlerweile, die Messaging-Funktion ist fast unbenutzbar geworden, weil ich kann gar nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt eine valide Anfrage, ja, oder was ist jetzt irgendeine Anfrage, die gar nichts bringt. Und ich habe zum Beispiel bei mir im Titel, ich nutze meinen Doktortitel nicht, ich habe den aber da bei LinkedIn in meinem Namen, weil dann sieht man so kalte Akquise, dann schreibt immer so, Hi Doktor. Also weißt du, also so schreibt einer keiner an, ne? Aber weil halt der Algorithmus halt nur das Erste nimmt, und dann sieht man, okay, kann ich sofort löschen, ja? Ist eine automatisierte E-Mail. Du kannst auch
sprichst du vor allem von den In-Mails?
Ja, genau.
Ich krieg wirklich täglich 5, 6 In-Mails. In-Mail ist für mich eh tot. Mhm. Also ich würde das auch keinem Vertriebler mehr als irgendwie Outreach-Methode empfehlen, weil In-Mail, da zahlst du dafür, bringt gar nichts.
Ja, also eben weil es so geflutet ist, ja, mit so automatisierten Bots. Und jetzt habe ich eine spannende Sache für dich. Jetzt hat sich ein Bekannter, wir kennen ihn beide, ein Berliner Gründer, ja, who shall rename anonymous, hat sich dafür entschieden, das mal anders zu denken. Und der hat jetzt Folgendes gemacht, vor einiger Zeit schon. Er hat gesagt, ja, ihr könnt ein Meeting mit mir buchen, aber es kostet euch 200 Euro für ein 15-minütiges Meeting. Also alle diese kalten Akquise-Mails, ja, die du reinkommst, irgendwie, hey, kennst du schon unsere neue CRM-Software und wir haben irgendwie Freelancer, was weiß ich, ja. Ja, aber du musst 200 Euro für ein 15-minütiges Intro-Meeting verlangen. Und darüber hat er auf LinkedIn geschrieben, ironischerweise, und hat eine riesige Diskussion damit provoziert. Und jetzt frage ich dich, Samuel, ist das gierig, 200 Euro für 15 Euro Meeting zu verlangen? Oder ist das ein genialer Hack, um deine Zeit zurückzugewinnen?
Also erstmal, ich finde es mega geil, wenn du als Vertriebler deinen idealen Customer, deine ICP, dein Ideal Customer Profile genau kennst. Wenn ich jetzt denken würde, ich habe eine ganz klare Vorstellung, zum Beispiel mit meiner Firma Journeyman, wer meine idealen Customers sind. Das sind High-End Residential Builders in den schönsten Regionen von USA, Neuseeland, Australien, Kanada. Wenn ich einmal auf die Homepage schaue, weiß ich, das wäre ein toller Customer für uns. Zu über 50%iger Wahrscheinlichkeit könnten die von unserem Angebot profitieren. Und wenn die dann sagen würden, du zahlst mir 400 Euro für ein halbstündiges Meeting sogar, ich würde das sofort bezahlen. Weil ich ganz genau weiß, die fänden unser Offer geil, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, denen das zu erklären. Mhm. Also so aus jetzt Vertriebler-Sicht, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe und weiß, mit wem spreche ich hier oder wen will ich hier ansprechen, ganz ehrlich, dann ist das einfach ein weiter Marketing-Kanal, da muss man schauen, was ist die Conversion Rate. Und wenn ich dann pro Kunde mehrere 10.000 Euro verdiene und die Conversion Rate darüber 30% ist, dann lohnt es sich doch auf jeden Fall, hier 200 Euro für ein 15-minütiges Meeting auszugeben. Besser als jedes Marketing.
Du incentivierst eigentlich Recherche, ne? Also, weil du würdest es nicht machen für jemanden, der wo es nichts bringt, aber wenn es das bringt und du davon überzeugt bist, dann kann es sinnvoll sein.
Ja, also ich hab jetzt wirklich genau, einfach weil ich jetzt das Thema gerade bei mir habe, weil ich Vertrieb wieder so ein bisschen hochskaliere und ich jetzt halt wirklich mit meinem Team mal ganz, ganz klar definiert habe, was ist unser idealer Kunde. Und ich glaube, das hat einen säubernden Effekt auf den Markt.
Mhm. Ja.
Weil du kriegst dann nicht mehr diese generischen, hey, ich habe gesehen, dass wir gemeinsame Connections auf LinkedIn haben, darum will ich dir meine Dienstleistung verkaufen. Mhm.
Okay, ja, ich pass auf, ich mache mal beide Positionen. Ich fange mal mit der Gegenposition an, ja? Kann man, also ich glaube, wenn man sagt, so, was spricht dagegen? Auf LinkedIn pitchen ja irgendwie auch alle. Ja, also manchmal bist du ja in der Position, wo du einen Pitch empfängst und manchmal bist du in der Position, wo du einen Pitch machst. Du hast es ja selber gerade gesagt, ja, wenn du selber Akquise machst, dann möchtest du, dass Leute antworten und wenn du kriegst halt irgendwelche Service Provider, die dir was verkaufen wollen. Also ist es denn nicht auch eine gigantische Zeitverschwendung, wenn du dann sagst, okay, komm, das ist eigentlich für mich irrelevant, ja, ich kriege dann so eine E-Mail, die schon völlig untargetet ist, aber ich gebe der Person noch die Möglichkeit, mir Geld zu geben. Ist das dann nicht noch eine gigantische Zeitverschwendung für beide? Kann man nicht einfach sagen, nein, ich bin nicht interessiert und das war's?
Ich habe dir jetzt tatsächlich nur mit halbem Ohr zugehört, weil ich gerade, glaube ich, mein ganzes Vertriebsproblem gelöst habe, okay, kurz in den Sekunden, die du gesprochen hast. Aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hast du gesagt, das ist eine gigantische, ich erzähle es dir gleich, ist eine gigantische Zeitverschwendung für beide Seiten. Ja, ja, hast du recht. Also gut, ich glaube, man müsste es antesten. Ja, kann sein, dass es dann wirklich eine Zeitverschwendung ist. Aber ganz ehrlich, wenn ich das dann zum Beispiel bei mir mache, 15 Minuten kosten 200 Euro, war es immerhin eine Zeitverschwendung, wo ich halt 800 Euro in der Stunde verdiene. Mhm. Ja, also gibt es Schlimmeres. Ja. Und der andere lernt es halt dann vielleicht. Und der andere merkt dann, okay, ich muss meinen Research besser machen. Mhm. So. Und jetzt komme ich darauf zurück.
Jetzt habe ich dir mit einem halben Ohr zugehört, weil wenn du das so anteaserst, was hast du denn für ein Vertriebsproblem, was du gerade gelöst hast?
Nein, kein Vertriebsproblem. Aber ich habe mir gerade überlegt, wie ich an Meetings mit Kunden komme. Denn im Moment, bei uns, also wir haben einmal Inbound, ja, wir machen Marketing, da kommen Kunden auf uns zu über unseren Content etc., über potenzielle Kunden. Wir machen einmal Outbound, das heißt, ich habe eine Werkstudentin, die da Recherche betreibt und dann schreiben wir Firmen an über so eine Sequenz. Und ich habe mir überlegt, die letzte Mail könnte ich sagen, I'll give you $200 for 15 minutes of your time.
Ja, weil also das Ganze umkehren. Da kannst du schreiben, ich bin so confident, dass du davon profitierst. Absolut. Ich gebe dir $200 für 15 Minuten deiner Zeit, deiner ungeteilten Aufmerksamkeit.
Und wenn du kein Interesse hast, ich zahle es dir vorab, kein Problem. Ja. Und wenn du Interesse hast und das was wird, dann werden $200 einfach von deiner ersten Rechnung abgezogen.
Das ist ja, das ist super cool. Ja.
Oder?
Das ist echt ein schlauer Trick, weil ich glaube, du musst ja sozusagen durch die Noise durch, ne? Durch das ganze Gewitter, jeder kriegt 1000 Sachen. Und wenn du einem sagst, komm, ich zahle dir, es kann ja auch wahrscheinlich, kann es auch 50 Euro sein, dann würden sich ja vieles auch irgendwie ein schönes Abendessen, ja, irgendwo oder eine Pizza, vier Pizzen, das würden sich auch, ja, glaube ich auch. Ich glaube, du musst gar nicht auf 200 hochgehen. Es reicht schon, den Impuls zu geben, krass, da zahlt mir einer Geld, dass ich das Meeting mit ihm mache. Das ist ja auch eine Form von Wertschätzung.
Und es ist ja total unerwartet. Wer denkt sich denn, hey, der schreibt mir jetzt hier no strings attached, sag mir einfach, welches Konto, ich überweise dir jetzt mal $200 und dann machen wir in 15 Minuten.
Ja, das ist stark. Ja, kann man da vielleicht
weil ich
auch,
so überzeugt davon bin, dass es dir was bringt.
Ist das kann man daraus eine Geschäftsidee machen? Oder ist das Calendly? Calendly mit Bezahlfunktion?
Ja, vielleicht, ja. Ja, tatsächlich. Man könnte
doch einen Marktplatz aufbauen, wo man sagt, hier, ich bin ein Lead, ich bin in the market für irgendwie eine neue CRM-Software. Und ich hole mir 5 Sachen an. Jetzt können 5 Leute pitchen, aber ich werde sozusagen dafür bezahlt.
Biete drauf.
Biete auf den Pitch, so eBay.
Ja, genau. So. Ich hab 5-mal eine halbe Stunde Slot und jetzt können die größten CRM-Anbieter dafür bieten, mit mir zu sprechen.
Überleg mal, also jetzt, das hört sich erstmal völlig gaga an, ja? Also es hört sich wirklich erstmal gaga an, aber denk mal
also
warte
mal ganz kurz. Meine Vertriebsidee, also das, ich werde das heute in meinen Sequences einbauen.
Das ist ja, aber da musst du uns nach der Sommerpause unbedingt sagen, wie es ob das klappt, ob die Antwortrate steigt.
Ja, und man kann ja, also sorry, nochmal zurück und dann gehen wir auf das Speed-Verfahren. Man kann ja theoretisch auch einfach sagen, hey, ich schicke dir einen 100 Euro Amazon-Gutschein.
Ja.
Ist ja, also weißt du so, kann man mal so anfangen, anstatt dass man jetzt hier irgendwie Cross-Border Money Transfers machen muss.
Klar, kannst du einfach so schicken, ja. Hier ist dein Code für deinen 20 Dollar Amazon-Gutschein.
Einfach so, ja, so, hier, nimm.
Ja. Ja, cool, das ist spannend. Aber sag mal, ist so, also was ich sagen wollte, ist, ob das eine Idee ist, ja. Muss man drüber nachdenken, aber guck mal, überleg mal, was Firmen jetzt ausgeben, um ein Lead zu generieren. Die machen Content-Marketing, schreiben irgendwelche Listicles auf ihrem Blog, ja, haben ganze Sales-Armadas. Überleg mal, wenn du einfach sagen könntest, ich als Entscheider, ich bin jetzt in the market, also ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen für eine neue Software und ich will mir einfach fünf Sachen anhören. Und dann sagst du, komm hier, 5 mal 20 Minuten, ja, und ihr könnt jetzt bieten, wer für was es ist. Und dann lässt du sozusagen, dann lässt du die Anbieter ehrlich pitchen, ja, und ehrlich dir auch Geld zahlen und sagen, okay, das ist mir da so, dein Business ist mir so und so viel wert. Und dann
pitchen wir. Ja, also,
muss natürlich gucken, dass Fraud, ne, dass du nicht sagst, guck mal, ich brauche irgendwie eine ERP-Software und eigentlich hast du schon seit 20 Jahren SAP und willst nichts anderes.
Ja, und ich glaube, das andere ist halt so ein bisschen so Fairheitsgedanke, ja. Natürlich kann dann SAP irgendwie 5.000 Euro bieten, um mit dir zu sprechen und dann das kleine Startup, das gebootstrapped ist, kommt da halt nie hin. Also da ist so ein bisschen, ich glaube, was halt so ein bisschen differenziert werden muss, ich finde immer noch, wenn jemand mit einer richtig kreativen, guten Ansprache kommt, dann kann man ja immer noch antworten und man kann aber gleichzeitig noch sagen, okay, und wer halt keinen Bock hat, mich richtig gut anzusprechen, kann einfach zahlen, um mit mir zu sprechen.
Genau. Es muss, glaube ich, 3 Wege geben, an ein Meeting zu kommen. Ja. Das erste ist eine super cold E-Mail, die dich abholt, da hat jemand recherchiert und sagt, wow, da hat einer mein Problem verstanden. Ja, sowas würde ich immer antworten. Zweitens, wenn sich einer die Mühe macht, dir zu recherchieren, wer noch in deinem Umkreis ist, ein Intro bekommen. Wenn du, guck mal, angenommen, irgendeiner, wenn du mir jetzt sagst, boah, Alex, sprech mal mit der Sabine oder so, die ist super, ja. Ich würde immer mit Sabine sprechen, ja, weil ich dir halt vertraue. Und das dritte ist, und das macht ja unser Bekannter, der Berliner Gründer, der sagt, okay, ich mache einfach noch eine dritte Möglichkeit, ja, und das ist, zahl mir Geld. Das ist seine Position.
Ja, cool, aber mega spannend. Also ich bin jetzt schon froh, dass wir diese Folge gemacht haben, Alex. Ich bin gerade super excited. Cool. Du hast mir gerade meinen Tag gerettet.
Mein Amazon-Gutschein kannst du mir auch gerne schicken. Nehme ich gerne an.
Ja, okay, alles, was du willst, kein Problem. Nee, aber wenn wir schon beim Thema LinkedIn sind, wir haben vor ein paar Folgen über die verschiedenen Arten von Leverage gesprochen. Hatten wir darüber gesprochen oder hatten wir das einfach mal so unter uns? Also es gibt ja 4 verschiedene Arten von Leverage, wie du dich selber deine Zeit sozusagen optimieren kannst. Einmal, du hast Mitarbeiter, dann du hast irgendwie Kapital, dann kam irgendwie in den 90er Jahren Software dazu, also dass man sich über Software leveragen kann und sich selber produktiver machen kann. Und ich glaube, was halt so in den letzten 2-3 Jahren dazu kam, war halt Audience. Mhm. Also dass du eine große Audience hast, wie wir das mit dem Podcast jetzt machen, wie man über LinkedIn, über TikTok etc. machen kann. Und das versuche ich ja auch so ein bisschen. Ich glaube, wenn man eine Audience hat, dann egal, was man verkauft. Ich meine, du siehst ja bei Mr. Beast oder irgendwie, wie heißt dieser andere? Es gibt ja so ein paar Influencer, die jetzt so Energy Drinks zu verkaufen, die nichts mit ihrem Core Business zu tun haben, aber dann verkaufen sie einen Energy Drink und machen halt nochmal 10 Millionen drauf. Also ich glaube, so eine richtig große Audience ist halt super viel wert.
Ja. Es ist übrigens, wenn ich das sagen darf, also ich habe neulich was Tolles auf Twitter gelesen. Jede Firma des 21. Jahrhunderts ist in allererster Linie eine Mediafirma und in zweiter Linie etwas anderes. Das fand ich total interessant. Ja, also du musst erst eine Audience aufbauen, eine Mediafirma sein eigentlich, und dann bist du vielleicht eine Foodfirma oder eine Softwarefirma oder so.
Ja. Und ich habe mich immer so ein bisschen dagegen gewehrt. Ja, also ich glaube, mir fällt das nicht so einfach, zum Beispiel jeden Tag einen TikTok zu posten oder sowas. Ich habe das mal kurz versucht und das hat dann nicht so funktioniert.
Ja, Walking Dead, ich weiß noch.
Ja, Walking Dead, aber das war dann, hat sich so ein bisschen im Sand, ist so ein bisschen versandet. Aber ich glaube, ich habe immer so ein bisschen weitergemacht und ich habe jetzt einen Werkstudenten und habe das halt ausgelagert. Ja? Ich habe ihm gesagt, hey, okay, schau mal, ich will, dass 3 LinkedIn-Posts pro Woche gemacht werden. Ich schreibe die selber runter, aber du organisierst es, dass es gepostet wird und daraus machen dann vielleicht noch TikTok-Content etc. Und ich hatte jetzt tatsächlich den ersten LinkedIn-Post, der so semi-viral gegangen ist. Ja, der hatte jetzt, ich glaube, Stand heute irgendwie 270 Likes, bisschen mehr vielleicht, 13 Reshares, über 30.000 Views, was ja eigentlich ganz nice ist, so für einen organischen LinkedIn-Post.
Super viel.
Genau, und das wollte ich einfach mal mit unserer Hörerschaft hier auch teilen, wenn ihr daran denkt, hier mal ins Content-Game einzusteigen. Es ist ein Grind und ich glaube, man muss einfach mal starten. Und irgendwann merkt man dann so ein bisschen, welche Art von Posts halt funktionieren, welche Art nicht funktionieren. Aber ich hatte noch nie so viele Likes. Ja? Die meisten meiner Posts kriegen irgendwie zwischen 5 und 20 Likes, wenn überhaupt. Und da gibt es auch mal wieder Flops, wo irgendwie zwei Leute sich den anschauen oder so. Ich glaube, was wirklich anders war bei diesem Post, der war halt wirklich rein informativ. Wir haben nichts gefragt. Also, ich wollte nichts ganz offensichtlich nichts verkaufen. Ich habe, glaube ich, einen mega Painpoint, nämlich so den Fachkräftemangel und unser Ausbildungssystem in Deutschland irgendwie angesprochen. Auf Englisch, das heißt, die Audience war nochmal größer. Und ich glaube, es ist einfach super spannend, sich dann anzuschauen, welche Charakteristiken hatte dieser Post und kann man das irgendwie replizieren, um halt weitere so semi-virale Posts sozusagen zu erstellen.
Und was hast du gelernt? Was ist dein Hack?
Also Hack, ich glaube, einmal, wir hatten ein richtig tolles Bild, so User-Generated Content, ja, also es war halt einer unserer Handwerker, der an einem wunderschönen See arbeitet, halt nichts irgendwie so eine Infographic oder sowas, was auch immer wieder salesy rüberkommt, sondern einfach so ganz honest, cooles Picture von einem Typ, der irgendwo draußen arbeitet, ja. Das heißt, ich glaube, ein cooles Bild.
Echtes ist, Bild, ist nicht mit Midjourney oder DALL-E 2, ein
genau,
echtes Bild.
Genau. Genau, ein echtes, unverfälschtes, nicht gestelltes Bild. So. Oder Video wahrscheinlich noch besser. Das zweite ist, versuch nichts zu verkaufen. Also das heißt, auch wenn du nur schon so implizit auf deine Firma eingehst oder so, weißt du, so, wenn du ein Problem beschreibst, dann unten schreibst we at Journeyman oder we at whatever company do this and that, contact us if you're interested. Ich glaube, das ist schon zu salesy. Sondern es muss einfach nur value. Just only give value. Give insight, give value, share your expertise. Das, was eigentlich alle immer sagen und ich einfach bisher noch nie konsequent genug umgesetzt habe. Und dieser Post war wirklich so halt, hey, habt ihr euch schon mal gefragt, warum jetzt irgendwie Deutsche und Schweizer Handwerker so gut ausgebildet sind? So funktioniert unser Ausbildungssystem. So, that's it, ja, und nichts mehr. Und dann haben sich halt super viele Leute aus irgendwie Kanada, Neuseeland, USA gemeldet, gesagt, hey, das brauchen wir auch bei uns und unser funktioniert so und so. Und also, wie gesagt, mindestens so 20, 30 Kommentare. Und ich habe dann halt auch angefangen, auf diese Kommentare zu antworten. Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man da interagiert.
Cool.
Ja, das sind meine Learnings. Also, honest Content, coole Graphic oder cooles Video. Don't ask for anything, just give value.
Und wenn du jetzt don't ask for anything, hat das dann auch einen Effekt? Also jetzt könnte man ja sagen, okay, du hast ganz viele Views und ganz viele Kommentare, aber du willst ja eigentlich, das ist ja auch eine Vanity-Metrik, ne? Wie viele Views du hast. Eigentlich willst du ja in deinem Fall jetzt neue Handwerksunternehmen aus Kanada, Neuseeland, USA einsammeln, wo du dann deutsche Handwerker hinschicken kannst auf einem Sabbatical oder auf einem Arbeitseinsatz sozusagen. Ja. Also hat das da auch was gebracht?
Also ich glaube, so den direkten Link zu machen ist immer super schwierig. Ganz konkret bin ich jetzt aber im Gespräch über LinkedIn mit zwei Company Owners in Neuseeland, die mir ja geschrieben haben, hey, es ist richtig cool, dass ihr dieses Ausbildungssystem habt, oder die kommentiert haben und daraufhin habe ich ihnen geschrieben. Und mit dem einen geht es jetzt darum, halt einen Termin auszumachen. Das heißt, jetzt konkretes Sales hat das noch nicht generiert, aber ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass es Visibility in meiner Target Group kreiert hat, weil ich halt auch immer wieder mit den Leuten connected, die wir auch als Prospects bei unserer Pipeline haben. Und ich bin jetzt tatsächlich konkret im Gespräch mit zwei Firmen.
Dem schickst du ja jetzt einen Amazon-Gutschein. Das heißt, der ist ja sozusagen schon geklaut. Genau. Aber das ist echt eine tolle Nische für dich, ne? Um zu sagen, guck mal, deine Herausforderung in deinem Sales ist ja, dass du in Märkten akquirieren musst, wo du nicht physisch sitzt, ja, und halt, sagen wir mal, Neuseeland, ganz ehrlich, wie cool wäre das als Handwerker in Neuseeland und Kanada, aber du brauchst halt Leute, die halt Zimmermänner brauchen, ne? Oder Zimmerfrauen.
Ja, ja.
Also deshalb denke ich mir, das kann natürlich schon ein spannender Winkel sein, ne? Aber der voll on-brand ist, das deutsche Handwerkssystem hat ja auch, glaube ich, einen fantastischen Ruf, das zu erklären und das so contentmäßig ein bisschen zu erschließen und dann in Neuseeland. Stell dir mal vor, du hast da irgendwie die 20 größten Bauunternehmen in Neuseeland. Was wärst du für ein attraktives Ziel für deutsche und Schweizer Handwerker? Ja,
ja, und ich glaube, aber es geht ja alles so ein bisschen in das rein. Ich glaube, das hast du in der letzten Folge erwähnt, dieses Personal Branding-Thema. Ja? Ich glaube, eine deiner Ideen war ja eine automatisierte Agency für Personal Branding. Ja,
genau, mit
AI. Und ich glaube schon, dass jeder Startup-Founder und jeder Geschäftsführer heutzutage auch irgendwo durch eine Personal Brand haben muss. Ob er jetzt das selber macht, weil er sich da total wohl drin fühlt und das vielleicht sogar seine primäre Aufgabe auch im Unternehmen ist, oder ob er dann sagt, hey, ich habe eine Agentur, ich habe meine Marketingabteilung, die das für mich machen. Ich glaube aber, es ist halt viel mehr in unserer Content-Driven World ist es viel mehr personenzentriert mittlerweile. Wenn du halt so diesen Charakter hast, der rauschig, der coolen Content liefert, dann kann das einen extremen Skalierungseffekt für dein Unternehmen sein.
Zwei Gedanken dazu. Der erste ist, wenn du dir deine These ist ja, Personen sind wichtiger als Marken. Und ich glaube, ein Beispiel, wo du es sehen kannst, ist die Social Media Following von Ronaldo, dem Fußballer, ist, ich glaube, 400 Millionen, vielleicht auch mehr, vielleicht weniger, also riesig groß und ist viel, viel größer als die Following von den Vereinen, in denen er gespielt hat. Also die Marke ist, der Person ist sozusagen größer als das, das bestätigt deine These. Und das Zweite ist, ich glaube, man muss, ich glaube, wir beide, uns macht das ja nichts aus, ja, wir reden ja gern hier rüber und mögen das, wenn Leute uns schreiben und so. Trotzdem glaube ich auch, dass viele introvertierte Gründer, den würde ich das nicht raten. Weißt du, also den würde ich eher sagen, konzentriere dich auf das, was funktioniert und mach einfach mal, ja, und du musst dich jetzt nicht künstlich, weil ich glaube, Authentizität ist halt am Ende was, das hast du ja eben selber gesagt, ne? Es war ein ganz natürlicher Post, ja, kein generiertes Bild, kein Photoshop, ganz echt, du hast nichts verkauft. Ich glaube, am Ende scheint dann doch die Authentizität immer durch. Das glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Patentrezept für alle ist, aber für einige, glaube ich, kann das in der Tat sehr helfen.
Ja, aber du hast ja, sorry, da muss ich jetzt nochmal widersprechen, denn du hast ja vor 10 Minuten gesagt, dass jede Firma heutzutage eben auch eine Medienfirma sein muss.
Was interessiert mich mein Geschwätz von vor 10 Minuten?
Und also eine Überlegung, die ich jetzt halt habe, ist, dass es halt dann vielleicht doch noch mal eine andere C-Level-Rolle gibt irgendwie. Ja, vielleicht ist dann so. Vielleicht braucht es dann halt neben dem Main-Gründer, wenn der halt das nicht kann, braucht es dann halt, wie es halt früher ein CTO brauchte und heute halt eher so ein No-Code-Profi, braucht es dann halt vielleicht einen Chief Media Officer oder einen, der halt so, das braucht es ja eh schon in jeder Firma, so ein Außenminister. Das braucht es ja auch schon für die Investoren etc. Das heißt, ich glaube, wenn man halt groß werden will, ist das schon etwas, was nicht jetzt das Patentrezept für alle ist, aber halt einen gewissen Skalierungseffekt haben. Das ist eine
interessante Idee. Ein Chief, oder also ich gehe meistens, also in vielen Fällen bündelt das der oder die CEO in sich rein, genau. Ja, das heißt, vieles ist Fundraising, vieles ist nach außen verkaufen, Außenminister sein, die Story zu erzählen in allen Mikrofonen, die dir hingehalten werden. Und ja, du, es kann echt sein, dass das mehr und mehr zur Stellenbeschreibung dazugehört, wo es früher vielleicht okay war, ein toller Ingenieur zu sein, ne? Oder ein toller Techie. Genau. Vor allem in so einer Zeit.
Genügt es halt nicht mehr.
So in so einer Zeit wie heute, ne? Wo glaube ich, viele Startups um gerade zumindest immer weniger Funding kämpfen, mag das echt helfen. Ja. Aber ich habe zu dem Thema auch wollte ich dir was mit dir teilen. Ich nenne das ein Operator's Guide, Social Media. Ja. Und zwar, du weißt...
Jetzt passt auf, jetzt kommt Alex Operator Guide.
Genau, sperrt die Lausche auf. Also, du weißt ja, wir machen den Podcast, wir haben mittlerweile einen Newsletter, der gigantisch wächst, wir haben eine Datenbank mit Geschäftsideen und ich habe nicht unendlich Zeit dafür, sagen wir so. Ja, ich muss sehr, sehr achten darauf, wie kann ich Zeit hier einsetzen und vor allem, wie investiere ich eine Stunde in dieses Thema. Und für mich ist deshalb, ich neige dazu, alles zu automatisieren oder mit Freelancern zu besetzen, was geht. Übrigens, unser Postproduzent, oder der für die Soundqualität sorgt, Fabian, der ist im Urlaub. Das heißt, dieser Track werde ich schneiden. Und wenn es schlecht ist, dann könnt ihr euch bei mir beschweren. Aber deshalb denke ich immer darüber nach, ja, wie kann ich diese Stunde, die wir heute aufnehmen, in verschiedene Kanäle repurposen, also neu verwenden und so zuschneiden, dass neue Menschen uns das, was wir machen, irgendwie kennenlernen. Und ich glaube, ein Schritt vorher gedacht, ich finde, es sind gerade goldene Zeiten für Leute, die irgendwie Content erstellen. Denn überleg mal, zum ersten Mal überhaupt haben Discovery-Plattformen wie YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok natürlich, die haben alle das gleiche Format. Ja, und das ist, also es ist immer 9 zu 16, es ist immer das iPhone-Format, ja. Und warum ist es so? Weil, also früher, YouTube alleine hatte vorher Shorts, nicht? Dann musstest du immer horizontal, also 16 zu 9, ne? Das ist mal immer das zweite Format. Sonst hast du diese komischen links und rechts, diese komischen Sachen. TikTok immer 9 zu 16. Und jetzt bist du aber auf allen Plattformen, die ihren Algorithmus so aufbauen, dass sie dafür da sind, um neue Dinge zu entdecken. Also eine Discovery-Algorithmus, die sind alle gleich. Und das bedeutet, dass du eigentlich viel weniger Aufwand hast, das umzuformatieren und kannst eigentlich mit einem Format gleich drei Kanäle bespielen. Und trotzdem frage ich mich, okay, Mensch, wie kann ich jetzt, guck mal, wir nehmen jetzt eine Stunde auf. Wie kann ich aus dieser Stunde, die wir machen, sagen wir mal, 6 tolle Clips machen? Weißt du, gerade, weiß ich nicht, wie du irgendwie eben die Lösung für deinen Sale, das war ja nicht abgesprochen, ja? Das war irgendwie. Wie kann man das in den...
Das ist eben honest Content. Honest Content.
Jetzt dürfen wir uns nicht zu sehr abfeiern. Aber das, da frage ich mich, wie kann man das jetzt so in so ein, dann brauchst du Untertitel, dann musst du die richtige Stelle, dann musst du mal, ich sage immer ohne Ende, das heißt, du musst mal so ein rausnehmen, so, und wie kriegt man das hin? Und da habe ich einen unglaublichen Workstream jetzt gefunden und Tools, AI-Tools gefunden, die das Ganze wirklich gigantisch machen, also gigantisch einfach machen, für auch Leute wie mich, die jetzt nicht ewig Zeit haben für die Content-Erstellung. Also, mein Workflow ist so. Erstmal, wir nehmen hier diesen Podcast über eine Plattform auf, die heißt Riverside. Früher haben wir auf einer anderen Plattform aufgenommen, Zencaster. Das Schöne an dieser Plattform Riverside ist, es ist wahnsinnig einfach, Videos zu generieren. Ja, wir könnten jetzt hier klippen, wir könnten jetzt hier schon markieren, ach, das war eine tolle Stelle. Wir können auch irgendwie die Formate des Videos verändern. Das ist eine Plattform, die genau dafür da ist, für Videopodcasts oder aus einem Podcast Videocontent zu machen. Das ist Nummer eins in dem Tech-Stack sozusagen.
Ich glaube auch, die können auch automatisch Transkripte erstellen und dann Untertitel generieren,
stimmt,
oder?
Stimmt, richtig, genau. Das ist auch krass, ja. Also, ja. Und du kannst halt mit einem Klick sagen, okay, jetzt ist es, ich will doch nochmal ein langformatiges YouTube-Video im 16 zu 9 Format oder du kannst es auf ein Handy-Format ändern. Ja. So, und jetzt kommt ein Tool, das du mir geschickt hast. Das ist wirklich ein Gamechanger, finde ich, um langformatigen Content in kleine Häppchen für TikTok und YouTube und so weiter zu schneiden. Und das heißt Opus Pro. Ich glaube, opus.pro heißt das. Was du machst, ist, du lädst einfach eine Stunde Content hoch, wie zum Beispiel dieses Video, was wir hier aufnehmen. Und dann rechnet der so 30, 40 Minuten und gibt dir am Ende 10 kleine TikTok-Snackable-Videos, so 30 Sekunden mal 60 Sekunden, die untertitelt sind, die sogar Emojis haben, die so Signalworte auch so farbig machen. Du kannst vorher dein Design definieren und sogar schneiden. Also wenn wir jetzt eine Pause haben, dann schneidet das raus und macht es einfach so halt wie TikTok ist, ne, so schnell. Und das ist so unglaublich, weil dann der Arbeitsschritt ist total in sich zusammengesunken. Du musst einfach nur einmal aufnehmen, dann gibst du der Maschine das, die gibt dir 10 Clips automatisch, die bewertet sogar, wie gut dieser Clip ist. Also sagt dann Score 99, da hat Samuel irgendwie ein super Beispiel gebracht. Oder Score 80, da hätte Alex irgendwie eine andere Sprache verwenden sollen. Und das, alles, was du dann noch machst, hast du schon 10 Social Media Clips und musst es dann nur noch auf Social Media bringen. Und dann nimmst du einfach Buffer, das Tried and Tested Format, ja, Software as a Service Tool, wo du einfach die Dinger raufwerfen kannst und das postet dir dann an den besten Zeiten, wo du am meisten Engagement hast auf Social Media Kanälen, postet dir das raus. Also alleine Riverside, Opus Pro und Buffer, diese drei ersetzen mir einen Freelancer, den ich vor einiger Zeit hatte. Ich habe ihr, glaube ich, was habe ich ihr gezahlt? 800 Euro oder so im Monat. Und jetzt mache ich, glaube, doppelt so viel Content mit der Hälfte der Arbeit, weil ich muss mich gar nicht mehr abstimmen. Und das macht alles drei Tools, die in der Summe, ich glaube, was kostet mich das? 80 Euro im Monat kosten.
Vernachlässigbar. Und ich weiß auch, Alex, da ein Beispiel dazu. Wir hatten, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, lass das mal auf TikTok posten, unsere Videos. Kannst du dich noch an die, ich glaube, wir waren da spazieren, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen mal so Shorts machen, also so einen Podcast. Da haben wir doch so einen Freelancer angefragt, wie viel das kosten würde. Und ich glaube, der wollte dann irgendwie für 3 60-Sekunden-Videos 200-300 Euro. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber weißt du, einfach so, auch nur schon diese Entwicklung, das war vielleicht 6 7 Monate her, ja, als wir das angefangen haben, oder 8 Monate her. Und jetzt mittlerweile, ich weiß, ich kenne jetzt die Qualität von Opus Pro noch
fantastisch
nicht.
Fantastisch. Ich sag's dir, hier, ja, pass auf, darf ich das kurz sagen? Ich habe das gestern angefangen. Ich habe gestern ein Video auf TikTok hochgeladen, 100% mit diesem Work-Stream. Und da habe ich jetzt, warte mal ganz kurz, da habe ich jetzt 30.000 Views, 31.500 Views auf diesem Video. Also die Qualität ist echt nicht schlecht, ja. Hat offensichtlich.
Hast du das beworben?
Nee, habe ich nicht beworben. Voll organisch. Also.
Ich weiß noch die Zeiten, als du dann so 200-300 Views pro Video gekriegt hast.
Ja, das ist ja, TikTok ist ja total weird, ne? Also einige Videos haben irgendwie 200, ja, und manche gehen irgendwie durch die Decke. Und was ich nur sagen will, ist, ich glaube nicht, dass dieses Video habe ich in kürzester Zeit erstellt, ohne jegliche menschliche Zutun, mit, wie gesagt, diesem Tool, Opus Pro. Und was ich irre finde, ist, dass offensichtlich hat die Software, ist sie jetzt schon so smart, dass sie den Teil identifiziert hat, der wirklich Engagement produziert hat, ne? Nämlich eine Geschäftsidee, das war die Geschäftsidee mit Felix Bruckschlögel aus einer vorherigen Folge, Bäckerei-Lieferdienst. Und das hat total eingeschlagen. Also finde ich, Riverside, Opus Pro und Buffer, damit könnt ihr das Content-Game wirklich mit einem Zehntel der Kosten und 10-mal so viel Output machen.
Aber vielleicht eine gute Zusammenfassung für die Hörerinnen hier. Macht guten und authentischen Content, also versucht nicht irgendwas zu engineeren oder zusammenzubasteln oder so. Und ich glaube, beim Content kann man sich auch wirklich Zeit lassen. Wir nehmen uns jetzt hier eine Stunde, um das aufzunehmen, was also wirklich guten Content, aber macht dann die Distribution, das Editing etc. alles mit coolen Tools. Ja, also ich habe auch gesehen, weißt du, jetzt irgendwie ChatGPT Blogartikel oder Twitter-Nachrichten schreiben zu lassen, das kommt meistens nicht gut. Mhm. Da merkt man, dass etwas nicht stimmt. Man merkt
es ein bisschen, ne?
Mhm. Ja, das ist schon so, glaube ich, diese Zauberformel.
Ja. Wahrscheinlich. Ja, mag sein. Also es könnte ein Erfolgsrezept sein, ja. Und ich habe auch noch einen Workflow für das ganze Thema Bilder. Das war jetzt Videos, aber das mache ich dann in der nächsten Folge, weil das ist auch, da habe ich mit ein paar Tools, die habe ich jetzt neu entdeckt, die, das ist gigantisch, wie du in einer Minute auf meinem Handy, könnte ich jetzt Instagram-Posts erstellen. Und auch das ist wieder einfach nur mit AI und No-Code-Tools zusammengesteckt über Make oder Zapier, kannst du machen, wie du willst. Und auf jeden Fall, das mache ich dann in der nächsten Folge, also wie man automatisch Instagram postet. Auch da irre Tools, die da auf den Markt kommen.
Ja, krass. Ja, also das ganze Thema AI-Tools, No-Code-Tools, man muss sich einfach ein bisschen damit befassen und dann ist unglaublich, was möglich ist.
Ja, ich wollte das nächste Thema anschließen. Ich wollte mit dir über Threads von Instagram sprechen.
Ah, der Twitter.
Ja, genau, der Twitter. Also alle haben.
Ich wollte mir das ja runterladen und da einer der ersten sein, der einen coolen Handle dann hat, aber geht halt nicht hier in Deutschland. Ich glaube, wenn ich in der Schweiz wäre, ging es wahrscheinlich.
Ja, und das ist genau mein Thema. Also ich glaube, viel wurde jetzt schon geschrieben über Threads, also du hast schon gesagt, Twitter-Klon, der Boss-Move von Mark Zuckerberg war es dann, auf Twitter zu gehen, seit 12 Jahren zum ersten Mal und dieses Spider-Man-Meme zu posten, wo so 2 Spider-Man aufeinander zeigen. Und im Grunde genommen heißt das halt, ich habe deine App geklont. Übrigens, Gangster-Move wäre jetzt, wenn Elon Musk einfach Instagram klonen würde mit Twitter. Ich weiß gar nicht, warum der das nicht macht.
Und dann auch noch eine TikTok-Alternative rausbringen.
Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass sie sich im Käfig duellieren, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Und zwar, mein Punkt, ich wollte mit dir sprechen, warum das nicht in der EU veröffentlicht wird. Warum wir jetzt nicht darauf zugreifen können. Und ich finde das schon echt ein bisschen alarmierend. Ich habe mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt. Die Gefahr droht so ein bisschen, dass die EU so zum Ameisenhügel an der Autobahn wird. Ja, da fahren halt irgendwie die neuen Apps, die neuen AI-Tools, die fahren alle auf der Autobahn und alle haben irgendwie Schiss vor der EU, vor einer KI-Gesetzgebung, dass die alle nicht in Europa verfügbar sind. Und ich habe mal ein bisschen Recherche gemacht und ich habe ein Interview gesehen von Rob Sherman, heißt der. Das ist der Vice President und ich lese jetzt vor und Deputy Chief Privacy Officer für Meta, also Instagram und Facebook und auch Threads. Und der hat gesagt, der hat was ganz Interessantes gesagt. Der hat nämlich gesagt, rechtlich ist Threads jetzt schon fähig, ist GDPR-compliant, also DSGVO rechtlich sauber, aber die haben sich dennoch entschieden, es nicht zu veröffentlichen in Europa, in der EU, sorry, weil die regulatorischen Voraussetzungen nicht klar sind, also dass einfach eine Unklarheit besteht, was jetzt, was da noch als weiteres kommt. Also nicht die Tatsache, dass das Gesetz, dass ein Gesetz da ist und dass sie nicht mögen, ja, das ist es nicht, sondern die sagen einfach, die regulatorische Umgebung ist so unsicher und so unklar für sie, dass sie das nicht, dass sie ihre Zeit nicht darauf verwenden wollen, das in die EU zu bringen, obwohl wir also ein riesiger Markt, überleg mal die Kaufkraft in der EU, ja, also, ja. Sondern und deshalb entscheiden sie sich, das nicht in der EU zu machen. Und das fand ich echt ein bisschen alarmierend, dass jetzt die ersten Direct-to-Consumer-Apps nicht. Also der Sprung ist ja ganz einfach, dass du ChatGPT wurde in Italien schon verboten, ja, dass wir in Zukunft, ist wieder erlaubt worden, ist meine Befürchtung, dass wir in Zukunft nur hören, was die amerikanischen Unternehmer machen und wir in Europa hier ein bisschen auf dem Trockenen sitzen und denken, ja, wäre schön, wenn wir das auch könnten, aber keiner kommt hier hin.
Aber, und korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ich hatte schon im Kopf, dass Threads schon extrem sensible Daten auch abrufen wollte, dann sowas so Health Data und so weiter. Ich meine, das stellt sich für mich schon die Frage, warum brauchen die das? Mir war jetzt nicht bewusst, dass sie jetzt compliant sind und einfach wegen der regulatorischen Unsicherheiten hier noch nicht launchen wollen. Aber ich habe schon auch so ein paar Berichte gelesen, dass Threads schon extrem viele Daten, die für mich schon sehr persönlich sind, abrufen will. Und da würde ich mich jetzt auch fragen, warum brauchen die meine Health Data? Ja, wollen sie jetzt meinen Ruhepuls checken und dann das an Krankenkassen verkaufen? Oder
woher wollen die denn die Daten haben, Gesundheitsdaten?
Ja, du kannst beim iPhone, ich habe das nur irgendwie, ich müsste das nochmal recherchieren.
Ach so, das heißt, wenn du es downloadest, dann fragt dich das, auf welche Daten es so Kontakte oder Fotos oder so.
Und dass das so eine Voraussetzung ist, damit du das überhaupt nutzen kannst.
Das wusste ich nicht. Okay, schau mal. Also das ist auch nur die Eigenaussage von dem Meta-Repräsentanten.
Ja, genau. Ne? Und vielleicht ist das auch, ich meine, das ist natürlich dann immer geframed von Meta. Ja? Also ich habe nur mal so ein paar Berichte gesehen, dass die halt extrem viel sehr sensible Daten da abrufen wollen, eben zum Beispiel beim iPhone auch die Health Data.
Na okay, ja gut, ja, okay, das da schau mal.
Meine Apple Watch trage, dann muss ich auch sagen, hey, okay, my Health Data belongs to me. Ja,
vielleicht wollen die sehen, welche Posts sich besonders wütend machen oder besonders traurig machen, um dann irgendwie den Algo zu verbessern.
Ja, genau. Und das nächste Mal, wenn ich dann zu meiner Krankenkasse gehe, sagen die, ja, nee, wir gehen mit ihren Gebühren 200 Euro hoch, weil sie haben nicht mehr fünfmal die Woche trainiert.
Ja, ja, das kann sein. Ja.
Nee, aber also, wie gesagt, auch wieder mit etwas Vorsicht zu genießen, meine Aussage. Ich habe das nur mal so am Rande gelesen. Und das fände ich schon doof, aber das andere hast du absolut recht. Also ich glaube schon, dass sich die EU teilweise hier so ein bisschen verzettelt, ohne jetzt zu politisch zu werden. Und diese Rahmenbedingungen nicht klar genug schafft. Ich glaube, da sind wir einfach zu langsam. Oder da ist die EU einfach zu langsam.
Ja, du, also, ich verstehe mich nicht falsch. Also, mir ist nur wichtig, also, man kann ja die Gesetze treffen, die man will, aber ich finde es halt verrückt, dass man aus Angst vor Gesetzen schon gar nicht mehr hier aktiv ist. Das scheint mir so ein bisschen Selbstmord aus Angst vor dem Tod zu sein. Natürlich kenne ich die Details dahinter nicht. Aber zumindest für Klarheit zu sorgen, das, glaube ich, sollte doch möglich sein, oder? In einem Gesetzgebungsverfahren. Das sollte doch klar sein.
Genau, also ich habe jetzt gerade einen Artikel gefunden, ich habe mal nochmal gegoogelt, welche Daten das Threads alle collecten will, damit du die App überhaupt nutzen kannst. Also musst du sozusagen consenten. Und jetzt, der Artikel schreibt hier, sensitive personal information, data about your employment, also Company, Role, Your Team, Your Job History and Your Performance Evaluations, keine Ahnung, woher die das haben sollen. About Your Body, Details About Your Health, Fitness and Exercise may be hovered up to be sent to third parties. Threat collects data about your web activity and about your location.
Na, ist schon eine Menge, ja.
Also,
jetzt stehe ich ein bisschen doof da. Ja, das, ja, mag sein.
Nee, aber also, wie gesagt, ich sehe halt voll beide Seiten, aber das hat mich dann schon so kurz ein bisschen stutzig gemacht, als ich dann recherchiert habe, warum wurde das nicht erlaubt. Aber ich sehe es absolut bei dieser KI-Gesetzgebung zum Beispiel, dass da die EU sich einfach ins eigene Bein schießt. Ja, ich glaube, wir haben wirklich Weltklasse-Unis bei uns, wir haben Weltklasse-Gründer bei uns und wir kommen einfach nie aufs Level wie die Amerikaner, weil wir einfach nicht mutig genug sind, auch mal zu sagen, hey, okay, weißt du was, wir machen das jetzt einfach. Mhm.
Ja, ich bin da an der KI-Gesetzgebung, ich habe mit in einer früheren Folge vom Podcast mit Rasmus Rothe gesprochen, der hat den KI-Bundesverband gegründet und ja, macht Merantix und so. Und der hat da, glaube ich, eine deutlich fundiertere Meinung als ich. Für mich so ein bisschen als Außenstehender, es fühlt sich für mich so an, als würde man versuchen, das Internet im Jahr 1996 zu regulieren und Gesetzgebung zu machen. Weil im Jahr 1996, da wusstest du noch nicht, dass Google, dass Search Engines das ganze Game gewinnen, dass Social Media kommt, ja, dass irgendwann Web3 und Blockchain eine Rolle spielen werden. Also das hätte ich mir auch als Politiker auch gar nicht zugetraut, ja, sowas zu regulieren in so einem frühen Stadium. Und so ein bisschen fühlt sich ja KI auch an wie etwas, was noch ganz am Anfang steht, wo du gar nicht weißt, was eigentlich, in welche Richtung es sich entwickelt. Und das jetzt zu regulieren, das scheint zumindest eine schwierige Aufgabe zu sein, wenn ich mich mal in die Rolle eines Politikers versetze. Aber wie gesagt, ich bin da nicht super nah dran, habe da eigentlich keine dedizierte Meinung.
Ja, super schwieriges Thema. Ich glaube, man muss da immer so ein bisschen abwägen zwischen, was sind die Potential Downsides, also was ist das als Fraud-Risiko und wie viel wollen wir jetzt dem einfach noch geben, dass es sich frei entwickeln kann. Aber hey, hast du da noch weitere Themen? Sonst würde ich sehr gerne mal kurz meine Geschäftsidee.
Wir sind schon 40 Minuten drin. Wir müssen unbedingt eine Geschäftsidee machen. Ja, klar. Willst du anfangen, Samuel? Ich glaube, letztes Mal 50-50. Unsere Hörer können immer abstimmen auf Spotify, wenn sie auf Spotify hören. Letztes Mal schiedlich, friedlich. Ich hatte eine Personal Branding Agentur und du hattest, ich weiß es gerade nicht ganz genau.
Ich weiß es gar nicht.
Ich guck mal. Pitch du mal deine Idee und dann gucke ich mal parallel, was du für eine Idee hattest letztes Mal.
Okay. Also, nichts Revolutionäres, vielleicht, das gehört übrigens so ein bisschen in den Construction Corner rein. Es ist nicht wieder so eine Construction-Geschäftsidee.
Samuels Construction Corner, ja. Samuels Construction Corner. Den Jingle kann ich nicht machen, weil ich kann den sonst nicht gut editen. Also, weil ich muss ja, wie gesagt, Fabian ist im Urlaub, deshalb lassen wir den mal weg.
Kein Problem. Also, gehen wir so ein bisschen in den Construction Corner rein und zwar haben wir hier diese Wohnung, wir haben auch einen Parkplatz und auf dieser Parkplatz ist eine Wallbox. Also eine Wallbox ist halt so eine Ladestation für Elektroautos. Und seit die jetzt aktiv ist, wir hatten dann auch Probleme mit der Hausverwaltung, mit Stromlieferanten etc., aber seit wir die jetzt auch als Elektroauto-Parkplatz anbieten können, werden wir überrannt mit Anfragen, weil wir besitzen selber kein Auto und haben die also ausgeschrieben, den Parkplatz, weil wir den vermieten wollten und die Nachfrage war einfach überwältigend. Ja, es gibt einfach zu wenige Tiefgaragenparkplätze oder ganz allgemein Parkplätze mit Wallboxen. Das ist so den ersten Trend, den ich sehe. Ja, es gibt viel zu wenig. Zweites Ding, das ich sehe, bis 2035 sollen wir nur noch Elektroautos kaufen können. Ja, egal, ob das kommt oder nicht, die Großen haben da eh schon umgestellt. Also die werden jetzt die großen Serien anfangen zu machen. VW, Audi etc., die haben ja alle die großen Serien an Elektroautos, die jetzt rauskommen. Ich glaube, Toyota hat jetzt die Feststoffbatterie, die sie rausbringen, die bis 1000 Kilometer was machen kann. Also ich glaube, Elektroautos, auf jeden Fall im Privatbereich, sind halt nicht mehr aufzuhalten. Und das Dritte, also erstens, wir haben Wallboxes, sind voll im Trend und total nachgefragt. Zweitens, E-Autos werden kommen, ob wir wollen oder nicht. Und drittens, ich glaube, das Tankverhalten der Menschen wird sich grundlegend verändern. Wir werden nicht mehr an Tankstellen fahren, um da unser Auto zu tanken, sondern wir werden, wo immer möglich, und ich glaube, das wird wahrscheinlich so über 50% der Fälle der Fall sein, dass wir zu Hause tanken oder an geteilten Wallboxen, wenn man in einem Mietshaus wohnt, dass man dann 5, 6 Ladestationen hat fürs Haus, für irgendwie 10 Parteien und dass man sich die irgendwie teilt. Also es wird nicht mehr so sein, dass man zur öffentlichen Tankstelle fährt.
Wo man dann noch eine Beefy mitnimmt. Ne? Aber das darf ich da kurz was sagen? Total, also die Tankstelle Total, ne, kennen wir alle, die haben jetzt ihr Tankstellennetz verkauft vor ein paar Monaten.
Ja.
Das heißt, die, also offensichtlich glauben die diese Tankstellen betreiben, auch nicht mehr daran. Ja, das ist ja ein klares Zeichen dafür, was für deine These
spricht. Ja, klar. Ja, super spannend, wusste ich gar nicht. Aber das war ja einfach so. Ich glaube, das wird sich halt total dezentralisieren, wie sich meiner Meinung nach übrigens auch die Stromerzeugung dezentralisieren wird. Und jetzt meine Geschäftsidee, revolutionär. Ich würde mir einen alten Elektroinstallationsbetrieb kaufen, der halt irgendwie so ein Boomer-Bar, ja, also ein alter Geschäftsinhaber, der halt keinen Bock mehr hat, aber irgendwie schon Elektrofachkräfte etc. hat, die bestehende Prozesse, das ein bisschen automatisieren und dann komplett auf die Nische Installation von Wallboxen für Privathaushalte gehen. Mhm. Also keine anderen Arbeiten mehr machen, sondern nur noch, das wird einfach ein Installationsbetrieb für E-Wallboxen. Das ist das Endpal für Elektroauto-Wallboxen für Privathaushalte. Ja? Und dann verschiedene Geschäftsmodelle. Man kann das vermieten, man kann das verkaufen, man kann es im Abo-Modell machen, man kann auch Software machen, damit man verschiedene Berechtigungen sozusagen haben kann, dass mehrere Partien im gleichen Haus die Wallbox nutzen können. Aber ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt. Wir sind 2023. Man hat jetzt 12 Jahre Zeit, da ein richtig krasses Business aufzubauen. Und zwar in der ganzen EU. Mhm. Das ist so ein typische Market Opportunity, die durch halt die Regulatorien gegeben worden ist. Wenn man sich da jetzt stark aufstellt und der Anbieter für die Installation von E-Wallboxen wird, dann macht man einfach. Mhm. Da wird man 100% guaranteed Millionär.
Ich finde, also das ist eine, also ich habe ein paar ganz viele Gedanken dazu. Ich fange mal beim ersten an. Erstmal, ich stimme dir zu, das ist ein riesiger Shift, ne? Wenn man so später, genau wie früh man jetzt auf das iPhone blickt und denkt, boah, damals, ja, das iPhone, jeder hat ein Smartphone gekauft und selbst Leute, die irgendwie so diese Hüllen gemacht haben, haben riesige Businesses drauf gebaut, ja, oder diese, das sieht man doch auch immer, diese Schnüre, die Leute so um den Körper haben und da vorne ist ihr Handy dran, weißt du, also Accessoires, ja, sind da schon irgendwie auch groß geworden und genauso, glaube ich, auch wird dieser Trend zu E-Autos ein riesiger Shift sein, wie du sagst und interessant ist es, glaube ich, auch auf die Hardware zu schauen, weil es gibt ein paar Companies, die gucken sich die Software an. Ja, also die überlegen, okay, wie kann ich das ein öffentliches Netz machen, wie kann ich einen Zugriff darauf bereitstellen, wie kann ich irgendwie verschiedene Incentives bieten, dass, okay, wenn du in meinen Laden, stell dir mal vor, du gehst irgendwie in so eine Mall und wenn du in meinen Laden reingehst, dann gebe ich dir 5% Rabatt aufs Tanken, wie so die Stempelkarte, weißt du, wenn du ins Parkhaus fährst. Also da gibt es so viele Ideen, die auf die Software-Seite gehen. Die Hardware-Seite finde ich auch total interessant. Und da einfach mit einer, ja, was heißt einfach, aber mit einer Elektrofirma sich darauf zu konzentrieren. Und du könntest da sogar noch zusätzliche Services anbinden, wie zum Beispiel Subventionsberatung oder sowas. Ja, also keine Ahnung. Vielleicht hat man keinen Bock, sich da durchzuwuseln, was man da alles bekommen kann oder wann das endet, wann Fristen enden oder so. Oder was gerade der günstigste Stromtarif ist, ja, weil du hast ja dann Leute, die brauchen dann Stromtarif, dann machst du eigentlich ein Check24-Modell noch oben drauf. Die Möglichkeiten sind wirklich groß. Und noch ein zweiter Gedanke, was man noch aus der Idee machen kann. Ich finde, die Idee für einen Privathaushalt finde ich schon ziemlich gut, aber was denkst du, hältst du von der Idee, wenn man die Idee für Businesses macht? Also stell mal vor, ich glaube, das hatten wir auch schon mal besprochen, ich glaube, das hatte ich mal die Idee irgendwann, dass man sagt, man geht jetzt durch die deutsche Provinz, durch so mittelgroße Städte, wo ja viele so Hidden Champions sind und geht zum CEO und sagt, hey, lieber oder liebe CEO, wir machen hier irgendwie ein Pilotprojekt für Elektroautos. Deine Leute brauchen es, sie brauchen nämlich nicht nur, die müssen nicht nur zu Hause tanken, die wollen auch auf der Arbeit tanken. Das ist nämlich auch ein Shift, der passiert. Du tankst nicht einmal alle 2 Wochen oder 4 Wochen, sondern du musst 2-mal am Tag tanken, zu Hause und da, wo du es abstellst. Das heißt, wir machen das für dich, wir bauen das hier für dich auf und du, lieber CEO, kriegst auch noch, ich garantiere, verspreche dir, wenn du das machst, du bist der Innovationsführer, wir machen in dem lokalen Käseblatt, in den lokalen Zeitungen ein schönes Bild von dir, ja, irgendwie.
Das darfst du dann auf keinen Fall so formulieren.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, manchmal ist es auch ein emotional so ein Verkauf. Man will ja auch, kann mir vorstellen, dass so ein Mittelständler das auch wichtig ist, wie die wahrgenommen werden in der Region. Ja. Und also da ja, finde ich eine tolle Idee, die in viele verschiedene Richtungen noch erweiterbar ist.
Ja, und Alex, ich habe es jetzt gerade kurz recherchiert. Es gibt ein Berliner Startup, das macht genau das und die haben gerade 10 Millionen Funding gekriegt.
Okay, wie heißen die?
Serviceforcharger.de. Ich hab's bei uns hier intern in den Chat reingemacht und gerade auch die Funding Round, die machen genau das. Die bauen Ladeinfrastruktur, Wohnungswirtschaft, Unternehmen, Immobilienentwicklung. Alles, ja.
Aber das ist doch super. Das ist doch nur ein Signal dafür, ein Indikator. Nee, dass
absolut.
Es funktioniert.
Genau, absolut. Ja. Indikator dafür, dass es funktioniert. Und ich glaube, was halt jetzt mega relevant wird, ist, dass man sich die Lieferanten sichert. Denn Ich glaube, jetzt ist man immer noch am Anfang dieser Welle, aber bis in 5, 6, 7 Jahren werden die Lieferanten nicht mehr nachkommen mit Wallboxes liefern. Und wenn man sich halt jetzt schon positioniert, jetzt die Lieferanten an der Hand hat, jetzt sich Kontingente sichert, ist man halt wie Tesla während der Pandemie, die sich halt noch die Chips gesichert haben vor der Chip-Shortage und kann halt weiter Autos produzieren. Oder in dem Fall Wallboxes installieren.
Nicht schlecht. Wie nennst du deine Idee?
Ich habe es vorher kurz mit ChatGPT gemacht. Ich habe aber E-Auto Installation Service.
Das ist ja sehr sexy.
Ja, schön, oder? Aber ich glaube, das ist vielleicht für den deutschen Mittelstand genau der richtige
Name. Ja, stimmt. Einfach sehr deskriptiv, ne? Einfach auf die Nase. Ja. Nicht schlecht. Du legst die Latte sehr hoch. Kann sein, dass du hast jetzt sehr viele Ideen in den letzten Folgen. Da hast du gewonnen gegen meinen Pitch. Ich mach mal mein, okay?
Ja, let's go.
Also meiner heißt Craft Connect. Okay. Und ist auch aus einer persönlichen Frustration geboren. Denn immer wenn ich im Baumarkt gehe, das passiert nicht allzu oft. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein geborener Handwerker. Ich kann eigentlich gar nichts.
Ah ja.
Ja, ist, dass immer wenn ich in Obi oder ein Turm oder ein Bauhaus reingehe, ist es immer, als würde da nie, es wäre so postapokalyptisch. Als würde da einfach keiner arbeiten. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, die laufen aktiv vor mir weg, weil sie einfach keinen Bock haben. Und es sind immer zu wenige. Und dann gehe ich immer auf diese Inseln und klingel und dann, es kommt aber nie einer. Weißt du, also, und ich brauche aber...
Vielleicht riechen die das schon, dass du einfach so wenig kannst, dass sie dann eine Stunde dir Sachen erklären müssen, die total banal sind.
Kunde droht mit Auftrag, ne? So ein bisschen ist das. Ja. Und das frustriert mich total. Und ich glaube der Baumarkt, Baumarktmarkt, der Markt für Bau, ja, also Baumarktprodukte, ist ziemlich groß. 20 Milliarden Umsatz machen TOM, Hagebaumarkt, Obi. Der ganze Markt nur in Deutschland ist 50 Milliarden Euro groß. Also ziemlich viel, was da bewegt wird. Und eigentlich, wie ich finde, mit einer wahnsinnig schlechten Serviceleistung. Und der E-Commerce-Share, der steigt. Also ich habe mir mal angeguckt bei Hornbach, die sind an der Börse gelistet. Die haben 15% mehr Umsatz in 2021 gemacht als im Vorjahr. Also sorry, das ist noch die Gesamtumsatzzahl, ne? Also vor allem während Corona haben die ziemlich geboomt. Und hier ist die Zahl, 14% machen die mit irgendwie online initiierten, mit E-Commerce initiierten Bestellungen, ne? Also wenn ich jetzt auf in dem Fall Hornbach gehe, irgendwelche Schrauben kaufe oder sowas, ist mittlerweile circa 15%. So, es gibt auch ein paar große Startups. Eins heißt Mano Mano. Die sind mit über 2 Milliarden, zumindest in ihrer letzten Runde vor der Krise, waren die mit 2 Milliarden Euro bewertet. Das ist ein Online-Baumarkt. Aber meine Idee ist eigentlich eine andere. Und zwar habe ich mir ich gehe zurück auf mein ursprüngliches Problem, dass ich einfach nicht beraten werde in so Baumärkten und ich oft gar nicht weiß, was ich da eigentlich kaufen soll. Und dann muss ich nach Hause dackeln und dann passt es nicht oder so. Es ist richtig blöd. Und meine Idee, Craft Connect, wie gesagt, ist eine App, die nur eine Sache macht. Die hat nur einen Button oder eine Website, ist eigentlich egal. Ja, die hat nur einen Button und da steht drauf, Talk to an Expert. Und da klicke ich dann drauf, online und auf meinem Handy und dann geht ein Videochat an. Und auf der anderen Seite der Verbindung ist jemand, der so ein Seasoned Veteran, ja, vielleicht einer von, muss ich auf deinen Handwerkerpool zurückgreifen, ja, einer, der einfach gerne im Baumarkt ist, der Ahnung hat, ja, der gerne so Bauprojekte macht, ein Allrounder, der auch keinen Bock mehr hat, auf einer Baustelle zu sein oder irgendwie was rauszufahren, früh morgens und so, ja, der einfach Lust hat, zu Hause zu sitzen und auf andere Art seine Expertise einzusetzen. Da klicke ich drauf, dann werde ich sofort verbunden mit dem. Und dem sage ich dann, guck mal hier, ich habe ein Problem, mein Schrank ist schief oder irgendwie hier habe ich ein Problem mit dem Waschbecken, da ist irgendwie eine Schraube wohl los, was mache ich denn? Und diese Person...
Und alles übers Handy, oder?
Genau. So, das sage ich das und dann sagt er dann, da brauchst du irgendwie den Rübenfrösel 24 oder den Schnürkranz oder weißt du, oder irgendwelche Sachen, die ich noch nie gehört habe. Und dann werde ich sagen, keine Ahnung.
Den Schnürkranz, was ist das überhaupt?
24er Schnürkranz, nicht den 22er. Und dann sagt er mir das alles und alles, was er danach macht, ist cool, dann haben wir alles geklärt und der schickt dir dann eine Liste von Sachen, die du kaufen musst und das ist dann entweder ein Affiliate-Link, das wird aber nicht reichen monetär, du brauchst wahrscheinlich eine höhere Marge drauf, ja, dann sagst du vielleicht, okay, wir haben hier irgendwie die wichtigsten Produkte, die du kaufst, kannst du aus unserem Shop kaufen mit einer Eigenmarke und monetarisierst dann darüber. Oder du monetarisierst diesen Service in the first place. Ja, dass du sagst, komm, 5 Euro pro Gespräch. Ich würde es auf jeden Fall zahlen, weil ich keinen Bock habe, in den Baumarkt zu gehen. Das also. Und dann vielleicht der allerletzte Punkt, und dann bin ich auf deine Meinung gespannt. Du bist ja der Experte für Handwerksthemen. Ich habe mir mal so, als ich die Idee hatte, habe ich mal geguckt, Mensch, da muss doch irgendein Baumarkt, man muss doch sowas machen, ja? Also ist ja nicht so, dass die da völlig schlafen am Steuer. Und es ist so, dass diese Baumarkt-Apps schon ziemlich einen Zulauf haben und die haben auch solche Talk-to-Experts-Funktionen, ja? Also die haben auch ja. Obi zum Beispiel, eine andere ja. in den USA, Home Depot, glaube ich. Die sind aber, das ist eine gute Idee, aber die hat wahnsinnig schlechte Bewertungen. Ich habe mal bei Obi geguckt, ungeeignet fürs iPad, mein Wunsch wird ignoriert, ich kann mir das nicht im Querformat anzeigen lassen, nervende Navigation. Also so richtig gut ist das noch nicht, ja, obwohl es wahnsinnig viel gedownloadet wird. Und das ist mein Punkt, also wir schneiden das raus, diese Talk-to-Experts-Funktion, nennen es Craft Connect und bauen dann dahinter noch ein Geschäftsmodell, was sich dann hoffentlich irgendwann trägt. Das ist meine Idee.
Und ich glaube, das ist doch ein typisches Beispiel von Firmen, die ein total anderes Core-Business haben, also sie sind halt Baumärkte und jetzt einfach gesehen haben, wir wollen das auch noch machen, diesen digitalen Service und das dann aber da nicht genug hohe Priorität darauf gesetzt haben und das dann einfach schlecht.
Ja, oder das Einbinden in ihre alten Systeme und dann klappt das aber alles nicht mehr.
Genau, das geht nicht. Da muss man eigentlich grundsätzlich was Neues machen. Aber hey, ich sehe das absolut. Also ich habe schon so viele Schrauben schräg reingemacht oder doppelt gebohrt oder weiß nicht was. Also ich mittlerweile habe es einfach komplett aufgegeben, irgendwas selber zu machen. Und das finde ich cool. Also vor allem, wenn ich dann nicht mehr selber in den Baumarkt gehen müsste, sondern wenn ich sagen kann, hey, dieses Wochenende oder ich will hier irgendwas machen und Freitag spreche ich mit einem Experten, klicken und dann wird direkt die Bestellung ausgelöst und am nächsten Tag ist es direkt zu mir nach Hause geliefert, genau das, was ich brauche. Und ich kann mir noch das Recording ziehen mit ihm, das nimmt es dann automatisch auf und ich kriege dann noch das Recording, wo er mir genau erklärt, wie ich das zu nutzen
oder habe. Oder der sagt dir dann noch, ach guck mal hier, wir haben hier 3 Partner in der Region, musst du gar nichts machen, die bringen sowieso, ich schicke dir eine Transcript von dem, was wir gerade gesagt haben. Die kommen am Samstag vorbei und machen dir das schnell.
Genau, du hast dann verschiedene Service-Levels. Ja? Erstens, du willst nur die Beratung, da zahlst du was dafür. Du willst Beratung und den Einkauf. Oder du willst die Beratung und das Done for You. Und dann schicken sie direkt einen Handwerker bei dir vorbei, der dann schon gebrieft wurde von diesem Spezialisten, der dann auch schon die Bilder und Dokumentation hat und nicht noch zweimal nach Hause fahren
dann,
muss, weil die falschen Materialien
genau, weil er irgendwie den 37er Hübenböbel oder was auch immer, ja, ich kenne es.
Boah, Alex, ich hoffe einfach wirklich, dass niemand hier zuhört, der irgendeine Ahnung von Handwerk oder sowas hat, wenn sie dich
sprechen. Ja, ich mache nur Spaß. Aber für mich sind das ist wie so eine Parallelwelt. Ich kenne diese Begriffe nicht, die Leute sagen, ja, ob das jetzt ein Schnörkranz ist oder ein Hübenfröbel oder so. Keine Ahnung, es ist für mich wie so, manchmal fühle ich mich auch so, wenn ich mit so Gebrauchtwarenhändlern rede und die dann irgendwelche Fragen stellen und ich einfach keine Ahnung habe. Ich denke mir immer so, das ist hier eine Parallelwelt. Ich kann das nicht die gleiche Sprache sprechen wie du. So geht es mir auch im Baumarkt.
Aber hey, also ich finde ich eine solide Geschäftsidee. Also glaube ich, ist nie da, kann man wahrscheinlich auch ziemlich einfach antesten.
Ja, schon viel Aufwand, ne? Du brauchst halt, also es ist schon kostenintensiv, weil du halt mit den, also das ist der einzige Punkt, wo ich mich frage, kann man genug Geld verdienen?
Also einen, nee, ich glaube, also wie ich es machen würde, ich glaube, ich würde auf eBay Kleinanzeigen gehen, da ausschreiben, hey, suche Allrounder, der Lust auf Telefonberatung hat, zahle, keine Ahnung, so 30 Euro die Stunde oder so, also sagen wir, haben ein Anfangsbudget von 2000 Euro und dann Landingpage machen, Direktberatung, oder so was auch wie du es dann auch immer nennst, klick hier und dann geht ein WhatsApp-Window auf mit dem Allrounder und die machen dann ein Videogespräch und der Allrounder schickt mir dann, was die brauchen und ich bestelle das Material für den. Einfach nur mal, um mal anzutesten, ob das funktionieren würde. Das
ist ein bisschen wie so, kennst du noch die Genius Bar? Ich weiß nicht, ob es die noch gibt im Apple Store. Nee. Im Apple Store, das ist Genius Bar, das war dann immer so, da konntest du deine Produkte hinbringen. Und
diese Apple Nerds.
Genau, und die Apple Nerds. Und die haben dir dann halt irgendwas gesagt, wie du jetzt irgendwie deine iCloud freischaltest oder so. Und eigentlich kann man so das Genius Bar Konzept, das ist eigentlich das Genius Bar Konzept, aber für ein Handwerks,
für do it yourself
und dann halt digital. Ja. Mal schauen. Ja, cool. Na ja, gut.
Nee, solid. Cool, super. Hey, da hatten wir eine richtig krasse Folge von kontroversen, fast schon politischen Themen zu zwei richtig soliden Geschäftsideen.
Ja, ich würde sogar noch eine dritte. Ich fand die Idee mit dem, wie man aus dieser kontroversen Idee von Sales, weißt du, eine Plattform machen kann, wo man dann in Market Leads pitchen kann. Vielleicht ist da auch noch was dabei.
Ja.
Na gut, Samuel.
Ja, super.
Super, dann geht's zurück in die Sommerferien. Ich glaube, die nächste Folge ist, ich muss gerade mal schauen, ich habe es gerade nicht parat, die ist, glaube ich, im August. Irgendwann kommen wir wieder zurück. Ich schreibe es in die Shownotes, ich habe es gerade nicht. Doch, am 14.8. sind wir wieder da. Und dann wünsche ich dir einen schönen Sommer, Samuel.
Ja, dir auch. Tschüss, Alex, mach's gut.